Ich hoffe, meine Stimme hält das durch. Ist noch ein bisschen vom Schlachtgerufe beschädigt, aber das kriegen wir hin. Wir gehen weiter in unserem Garten. Wir gehen weiter in einen weiteren inneren Lebensbereich in unserem Garten. Heute Morgen hatten wir die Bedürfnisse und heute gehen wir quasi zum, ja nicht Gegenstück, ja schon irgendwie auch, funktionieren ja zusammen, zum Denken und Entscheiden. Denken und Entscheiden, ein großes Thema. Wir hatten es ja die letzten Tage schon mal davon, dass wir so eine, also wirklich wir, mich einbeschlossen, so eine Generation sind, wo so unglaublich viele Eindrücke auf uns einprasseln wie nie zuvor. Ihr hört auf der Lahö unglaublich viel, vor allem Gutes. Ihr hört in euren Gemeinden unglaublich viel, vor allem Gutes, hoffe ich. Ihr hört aber zum Teil zum Beispiel auch auf YouTube unglaublich viel Zeugs. Ihr seid zum Großteil auf Instagram unterwegs, wo ihr noch mehr komisches Zeug hört. Ihr seid vielleicht sogar auf TikTok unterwegs, das euch dann quasi den Rest des Hirns zukotzt. Und wir haben unfassbar viele Informationen, wie es es noch nie gab, noch nie zuvor. Und selbst wenn du nicht so der Social-Media-Typ bist, super, aber selbst dann bist du vollgeladen mit Informationen. Du hast einen Bekanntenkreis und die haben alle ihre Meinungen und Ideen und Philosophien und was weiß ich. Und du hast auch eine Familie und da sind die auch alle ein bisschen komisch und haben auch alle ihre eigenen Ideen und Meinungen und so weiter und so fort. Und wir hören in der Schule und im Internet und überall hören wir hunderte von verschiedenen Philosophien und Ideologien und Lehren und Überzeugungen. Und von denen klingen manche vielleicht sogar im ersten Moment weise. Und dann haben wir noch unser Handy, wo ja, das ist ja quasi so ein, wo ja alle, eigentlich alle Lexika der gesamten Weltgeschichte mit ein paar Handbewegungen entfernt drin sind. Noch nie gab es eine Generation, die so viel wusste. Also Wissen, aufgepasst, Wissen nicht im Sinne von Weisheit, sondern Wissen im Sinne von Information. Das gab es noch nie. Und es gab auch nie eine Generation wie diese, die so viele Optionen hatte wie diese. Wenn ihr zum Beispiel nach der Schule eine Ausbildung starten wollt, dann könnt ihr momentan in Deutschland zwischen 300 und 24 verschiedenen Ausbildungen wählen. Wenn ihr euer Abitur macht oder Fachabi, was auch immer, und studieren wollt, was glaubt ihr, mal ungefähr, mal einfach reinrufen, wie viele, weißt du es, Elia, oder warum? Okay, dann darfst du es nicht sagen. Die es nicht wissen, ratet mal, wie viele Studiengänge gibt es so ungefähr in Deutschland? 100? 2000? 5000 habe ich irgendwo gehört? 10.000? Okay. Also es sind 20.359 in Deutschland. Wenn ich mir, jetzt wird es immer abstrakter, wenn ich mir jetzt eine Frau suchen will, also das ist noch nicht so abstrakt, wenn ich mir jetzt eine Frau suchen wollen würde, dann könnte ich in der Theorie über Social Media gefühlt alle Frauen von 18 bis 26, 27, 28 erreichen. Ist dann nochmal ein anderes Thema, ob die dann auch mich erreichen wollen, aber theoretisch würde das gehen. Ich habe Optionen wie nie zuvor. Aber wozu führt das denn, dass ich so viel Information habe? So viel Optionen habe wie nie zuvor. Das klingt doch erstmal gar nicht schlecht. Viel Info, super. Viel Option, super. Denken wir da nicht so ein bisschen, je mehr, desto besser? Werde ich mit mehr Informationen weiser? Kann ich mit mehr Informationen bessere Entscheidungen treffen? Oder ist es vielleicht das Gegenteil? Nämlich, dass ich mit immer mehr und mehr Information und Option unsicherer und unbeständiger und instabiler werde. Was soll ich nach der Schule machen? Will ich Karriere machen? Will ich heiraten? Wen soll ich heiraten? Gestern, vorgestern hatten wir es in der Kleingruppe davon. Werde ich Missionar? Muss ich Missionar werden? Wir hatten es heute in der Kleingruppe davon, soll ich freitagabends lieber in die Jugend gehen oder in den Fußballverein? Wo will Gott mich denn haben? Was ist denn Gottes Wille bei dem Ganzen? So unglaublich viele Fragen und ich frage mich, was will Gott denn? Was soll ich denn mit meinem Geld zum Beispiel machen? Kommen wir ja auch noch zu. In welche Gemeinde soll ich gehen? So viele Fragen und die klingen auch zum Großteil alle gar nicht so unwichtig. Die klingen ziemlich zentral für mein Leben. Und unter all diesen Fragen kommt immer wieder diese Sorge auf, ja, aber was ist denn Gottes Wille? Weil Gott hat doch einen Plan für mich. Und woher weiß ich denn jetzt, was das Richtige für mich ist? Ich will doch so leben, ich will doch so denken und ich will doch so entscheiden, wie Gott es möchte. Ich möchte doch nach Gottes Plan leben. Und gleichzeitig, vielleicht kennst du das, hörst du zu all diesen Fragen, die in deinem Kopf rumschwirren, hörst du andere Christen, die alle möglichen Zeichen erleben, Eindrücke haben, Berufungen bekommen und du stehst da und bist irgendwie verunsichert und denkst, hä? Also Zeichen, Eindrücke, Berufungen, das klingt voll gut und das klingt voll nett, aber ich erlebe das jetzt nicht so in meinem Alltag. Also vielleicht habe ich manchmal so ein Gefühl, so ein leichtes Gefühl, dass etwas Bestimmtes gut für mich ist und dass ich vielleicht etwas Bestimmtes machen soll, so ein Bauchgefühl. Aber das ist sowas Unsicheres. Irgendwie kann ich da doch keine Entscheidung zu treffen. Und ich weiß noch, wie oft ich in meiner sehr viel jüngeren Jugend für Zeichen gebetet habe und keine Antwort bekommen habe. Für alle möglichen Dinge wollte ich immer Zeichen haben, weil alle möglichen Christen erleben das ja, dass wir Zeichen bekommen. Wieso kann ich denn keine Zeichen bekommen? Das macht doch alles viel einfacher. Wieso lässt Gott ausgerechnet mich im Dunkeln sitzen? Vielleicht kennst du diese Gedanken. Wenn Gott einen so wundervollen Plan für mich hat, für mich und mein Leben, wie kann ich den herausfinden? Und genau mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Und bevor wir richtig durchstarten, möchte ich euch eine kleine Buchempfehlung geben, die ich vom Tobi wiederum bekommen habe. Warum sage ich euch das? Weil heute Abend zwei, drei Gedanken sich relativ gut mit diesem Buch decken. Und wenn ihr nach der Andacht denkt, oh, das Thema fand ich interessant, da möchte ich vielleicht noch ein bisschen mehr lesen über dieses Thema, dann könnt ihr euch mal dieses Buch angucken. Das heißt Leg einfach los von Kevin DeYoung. Ihr könnt es euch nachher auch noch mal angucken oder mich fragen. Ein klasse Buch und wie gesagt, heute Abend werdet ihr auch ein, zwei Dinge wahrscheinlich wiederfinden, die in diesem Buch schon stehen. Okay, wenn ich also Christ bin und Entscheidungen treffen muss, dann muss ich ja logischerweise Gottes Willen kennen. Woher weiß ich Gottes Willen? Und ich hoffe, dass du, wenn du nachher hier rausgehst, dass du ja schon Klarheit darüber hast, wie du als Christ dir Gedanken machen kannst, Entscheidungen treffen kannst, auf welche Art und Weise du denken kannst, die gut für dich ist. Und um das dem Ganzen ein bisschen auf den Grund zu gehen, wollen wir uns jetzt mal kurz drei verschiedene Arten von Wille Gottes angucken. Wenn ihr jetzt noch nicht euer Notizheft gezückt habt und eure Bibel, dann ist das jetzt der Zeitpunkt. Nämlich wollen wir uns Gottes souveränen Willen angucken. Das ist Punkt Nummer eins. Sehr wichtig. Dann wollen wir uns als zweites Gottes moralischen Willen angucken. Und als drittes wollen wir uns Gottes individuellen Willen angucken. Wir fangen an mit Gottes souveränem Willen. Souverän kommt aus dem Französischen. Souverän heißt einfach überlegen. Also für diejenigen von euch, die das Wort souverän noch nicht so ganz deuten können. Das bedeutet einfach Gottes Wille, der überlegen ist. Also quasi, damit ist nichts anderes gemeint als das, was Gott verordnet hat, das passiert. Das, was Gott verordnet, geschieht immer. Ganz nach dem Motto, was er will, das passiert auch. Und dieser Wille Gottes kann nicht aufgehoben werden. Unmöglich. Der kann nicht aufgehoben werden. Der kann nicht geändert werden. Der steht fest. Der ist endgültig und absolut. Und was Gott will, das passiert auch. Und was passiert, das will Gott auch. Und wir wollen uns mal ein paar Bibelverse angucken, ein paar Bibeltexte angucken, wo wir diesen souveränen Willen Gottes finden. Zum Beispiel in Epheser 1, Vers 11. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Also Gott macht alles, was er will. Dann haben wir in Matthäus 10 zum Beispiel, werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Auch da wieder, das fällt nicht mal auf den Boden, ohne dass Gott es will. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, denn in dieser Stadt versammelten sich, ich habe den mal gekürzt, damit es einfach zu verstehen ist, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen soll. Also selbst Herodes, selbst Pontius Pilatus, selbst die Nation, selbst das Volk Israel, was Jesus abgestoßen hat, selbst das war von Gott gewollt und geplant. Im Psalm 139 lesen wir, meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, als noch keine von ihnen da war. Auch wieder sehr eindrücklich. Bevor du überhaupt da warst, war alles geplant. Und dann haben wir noch in Jesaja 46, das finde ich ist einer der deutlichsten Abschnitte, wenn es um Gottes souveränen Willen geht. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Gottes souveräner Wille kann nicht aufgehoben werden, kann nicht verändert werden und kann nicht behindert werden. Das ist die eine Seite von Gottes Willen, der souveräne Wille. Der zweite Wille, Gottes moralischer Wille. Gottes moralischer Wille, der meint eigentlich nichts anderes als all das, was Gott dem Menschen befiehlt, also Gebote zum Beispiel, oder von ihm fordert. Der Unterschied zum souveränen Willen Gottes ist, dass dieser Wille nicht immer geschieht. Das ist eigentlich relativ einleuchtend. Wenn wir allein in unser Leben gucken, passiert das ständig. Wie viel gebietet uns Gott und wie viel davon halten wir nicht, obwohl es Gottes Wille ist? Auch dazu haben wir ein paar Bibelverse, zum Beispiel in 1. Johannes 2. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Also da merken wir, da gibt's eine Option, Gottes Willen zu tun oder nicht. Der, der den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Auf gut Deutsch, wer den Willen Gottes nicht tut, nicht. Dann haben wir Matthäus 7. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wieder, genau wie bei 1. Johannes 2, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Dann haben wir zum Beispiel Hebräer 13. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Und noch einen letzten Vers in 5. Mose 29. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Dieser Vers ist so interessant, weil wir da eigentlich Gottes souveränen Willen, also verborgenen Willen und Gottes offenbarten Willen, also Gottes moralischen Willen, sehr nah beieinander sehen. Da steht, was verborgen ist, also das, was wir nicht über Gott wissen, was er will. Und auf der anderen Seite aber, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun, also sein moralischer Wille. Und wer jetzt aufgepasst hat, der müsste sich jetzt fragen, wie soll das funktionieren? Wir haben auf der einen Seite Gottes souveränen Willen. Alles, was passiert, ist Wille Gottes. und was Wille Gottes ist, passiert. Und auf der anderen Seite moralischer Wille. Du musst dich nicht an das Gebot Gottes halten. Wie funktioniert das? Gottes Souveränität und menschliche Verantwortung. Da möchte ich gar nicht viel Zeit mit verbringen, weil das ist ein hochinteressantes und komplexes Thema und schwieriges Thema. Trotzdem möchte ich es ganz kurz anreißen. Einfach weil das mir wichtig ist, damit wir da jetzt an dieser Stelle nicht hängen bleiben. Wie kann Gott souverän sein und alles geschieht nach seinem Willen und gleichzeitig hat der Mensch Verantwortung? Das ist, wie gesagt, schon seit langem eine große theologische Frage. Und vorneweg, es handelt sich hierbei um keinen Widerspruch. Es handelt sich um ein göttliches Geheimnis. Jetzt kann man sagen, okay, das klingt jetzt ein bisschen nach Ausrede. Wir gucken mal in Jesaja 55. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wenn wir diesen Vers glauben, dann muss uns bewusst werden, dass wir Gott und sein Wesen und seine Ideen und seine Wege und seine Gedanken, dass die unseren Intellekt komplett übersteigen können. Und manches, was Gott macht, wie Gott tickt, wie Gott ist, können wir nicht verstehen. Das ist das, was Jesaja 55 sagt. Was aber, warum das wichtig ist, dass es beides gibt, dass es sowohl Gottes Souveränität gibt, als auch menschliche Verantwortung, das ist genial zu sehen. Dazu kommen wir gleich zu dem Beispiel. Nämlich, dass es eine total gute und gesunde Spannung gibt. Weil wenn es Gottes Souveränität gibt und menschliche Verantwortung, dann kann kein Mensch vor Gott wegen seiner Leistung prahlen und gleichzeitig kann sich niemand seiner Verantwortung entziehen. Das funktioniert nur, wenn es Gottes Souveränität gibt und menschliche Verantwortung. Nur deswegen funktioniert das. Und diese Spannung muss man aushalten. Und es ist nicht so, dass manche Autoren der Bibel das eine lehren und andere Autoren das andere lehren, sondern die Bibel spricht ganz klar, wie wir auch vorhin schon in dem Vers aus 5. Mose gelesen haben, beides. Der eine Autor, beide lehren. Und dass es beide Seiten dieser Medaille von Gottes Willen gibt, das erkennen wir zum Beispiel allein an Jesus. Jesus ist immer logischerweise das beste Beispiel. Jesus hat immer wieder an den Willen des Menschen appelliert. Immer wieder. Und gleichzeitig hat Jesus immer wieder auf Gottes Plan und auf Gottes Wirken hingewiesen und in allem gesehen. Es gibt einen sehr, sehr bekannten britischen Theologen, der Spurgeon. Von dem lese ich morgens immer so ganz, 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 ganz kurze Andachten. Und der wurde mal gefragt, ja Spurgeon, wie verbindest du denn diese beiden Konzepte? Wie versöhnst du das? Gottes Souveränität und menschliche Verantwortung. Und Spurgeon hat gesagt, das würde ich gar nicht versuchen. Freunde versöhne ich nicht. Und da steckt eine Wahrheit drin, weil du musst da nicht gucken, wie schalten die sich gegeneinander aus, sondern Spurgeon sagt, das hat da was ganz Geniales erkannt, nämlich, dass das unglaublich gut zusammen funktioniert. Das heißt nicht, dass du es raffen musst, das heißt nicht, dass du es raffen wirst auf dieser Erde, das heißt auch nicht, dass es kein Widerspruch ist. Ein Beispiel, wie das funktionieren kann, ist zum Beispiel Josef in Ägypten. Josef wurde von seinen eifersüchtigen Brüdern als Sklave nach Ägypten verschleppt oder verkauft, besser gesagt. Das wisst ihr alle, ihr kennt fast alle, wahrscheinlich alle, die Geschichte von Josef. Und das ist natürlich ganz klar das Verfehlen der Brüder. Die wollten ihn ja anfangs sogar umbringen, haben sich dann nochmal reinreden lassen und haben ihn nur verkauft als Sklave. Aber das ist ja ganz klar das moralische Vertreten der Brüder von Josef. Und Gott benutzt dann dieses Verfehlen, um Josef zum Stellvertreter des Pharaos zu machen, ihm in einer Zeit der Hungersnot quasi zum Getreidelogistiker zu machen, ganz Ägypten dadurch aus der Hungersnot zu retten und eigentlich noch interessanter, das gerade entstehende Israel zu retten aus der Hungersnot. In 1. Mose 45 lesen wir davon. Da sagt Josef zu seinen Brüdern: Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Also Gott benutzt hier das schuldhafte Handeln der Brüder Josefs, um ganz Ägypten und das entstehende Volk Israel aus der Hungersnot zu retten. Wir wissen also jetzt, wenn wir aufgepasst haben, Gottes souveräner Wille geschieht immer. Gottes moralischer Wille geschieht nicht immer. Kommen wir zum dritten Willen Gottes. Gottes individueller Wille. Das ist jetzt die dritte Art und Weise, wie wir Gottes individuellen oder Gottes Willen oft definieren als Christen. Und das ist auch meistens der Wille, den wir suchen, wenn wir uns diese ganzen Fragen stellen, die ich am Anfang gestellt habe, als Beispiele. Hier geht es aber nicht um einen moralischen Willen. Also es geht hier nicht darum, ob ich etwas Gutes oder Schlechtes mache, sondern vielmehr, ja, wie finde ich denn in den vielen Sachen, die okay sind, Gottes Willen? Und wie gesagt, hier kommen die ganzen Fragen vom Anfang ins Spiel, die euch vielleicht auch so beschäftigen. Und was wir von Gott wollen, ist eigentlich einen konkreten Plan. Wir wollen Gottes Führung sehen. Und an diesen Willen, diesen dritten Willen, an diesen Willen wollen wir eigentlich ran. Der ist für uns interessant. Weil da geht es quasi um mich, um meine Lebensgestaltung. Und das ist jetzt die große Frage. Gibt es einen verborgenen individuellen Plan, den ich herausfinden muss, bevor ich irgendetwas tue? Und die Antwort steht ja schon drunter. Nein. Es gibt keinen individuellen Willen Gottes, der irgendwie verborgen ist, den du aber auf irgendeine mystische Art und Weise herausfinden musst, bevor du diesen Weg gehst. Das heißt nicht, dass Gott keinen individuellen Plan für dich hat. Natürlich hat er das. Wenn da stehen würde, gibt es einen individuellen Plan? Klar, natürlich. Aber gibt es einen verborgenen individuellen Plan, den ich herausfinden muss, um mich für etwas zu entscheiden? Dann wäre die Antwort nein. Und in diesem Buch gibt es ein Zitat, was diese Idee sehr gut aufgreift. Nämlich ist da ein Satz, da heißt es, ich habe ihn sogar drauf, weil wir Gottes souveränem Willen vertrauen, also ich weiß, Gottes souveräner Wille geschieht, da kann ich gar nichts dran ändern und dem vertraue ich, weil ich weiß, dass Gott gut ist, weil ich dem vertraue, können wir uns völlig seinem moralischen Willen widmen, also das, wo ich eine Freiheit habe, da, wo ich mich entscheiden kann, für Gott oder gegen Gott, ohne uns über seinen individuellen Willen sorgen zu müssen. Ja, aber das hat mir das Ganze jetzt nicht leichter gemacht in meiner Entscheidungsfindung. Also vielleicht ein bisschen, aber noch nicht so richtig. Weil was heißt es denn jetzt wirklich für meine Entscheidungsfindung? Wie lebe ich denn jetzt ganz konkret in meinem Leben göttlich verwurzelt? In meinem Denken und in meinem Entscheiden. Und das Erste, was dazu wichtig ist, wie lebe ich göttlich verwurzelt und was ist Gottes Wille für mein Leben, ist, dass Gottes Wille deine Heiligung ist. Also quasi genau das, was wir gerade schon mal gesagt haben. Gott hat die Souveränität und deswegen möchte er, dass du heilig wirst, weil das ist dieser Raum, wo du dich frei bewegen kannst. Und das ist Gottes Wille für dein Leben, deine Heiligung. In 1. Thessalonicher Brief lesen wir davon, denn dies ist Gottes Wille, sehr eindeutig. Eure Heiligung, also das, was wir in den letzten Tagen als Wachsen in guten Wurzeln beschrieben haben, diese guten göttlichen Wurzeln. Darum geht es, das ist Gottes Wille, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Und jetzt habe ich für euch eine kleine Metapher. Alle aus unserer hauseigenen Jugend kennen die, wenn sie in den letzten Monaten in unserer Jugend waren. Nämlich das Bild passt auch wunderbar zu unserem Thema von einem Garten. Jetzt ist das aber ein bisschen anderer Garten. Es geht jetzt nicht um den Garten, den wir die letzten Tage hatten, mit den Wurzeln und den Dornen und den Umständen und was weiß ich, sondern stellt euch vor, ein Vater und seine Kinder und ein Garten. Und die Kinder, keine Ahnung, sind vielleicht 4, 5 Jahre alt. Stell dir vor, du bist das Kind und du rennst zu deinem Vater und ihr habt diesen wunderschönen Garten und da ist alles Mögliche. Da ist eine Schaukel und da ist ein Sandkasten und Rutschen und da steht ein Reck und da ist ein Swimmingpool und ein riesiger Baum, ein riesiger Kletterbaum. Und jetzt rennst du zu deinem Vater und sagst, Papa, was soll ich machen? Was soll ich spielen? Und dein Vater sagt, das kannst du entscheiden. Das kannst du einfach entscheiden. Aber, was auch immer du machst, fass nicht den Pool an, weil du kannst nicht schwimmen. Papa, Papa, soll ich schaukeln oder soll ich Dreirad fahren? Das ist nicht so wichtig. Du darfst es entscheiden. Wichtig ist mir nur, dass du den Pool nicht anfasst und dass du bitte nicht zu hoch auf den Baum kletterst. Weil wenn du da runterfällst, haben wir ein großes Problem. Papa, Papa, soll ich mit der Kreide malen? Kind, das ist zweitrangig. Das darfst du entscheiden. Ich freue mich daran, wenn du mit der Kreide malst. Ich freue mich daran, wenn du Spaß daran hast, zu schaukeln. Und ich freue mich daran, wenn ihr Fangen spielt. Aber was ihr macht, lasst den Pool in Ruhe und kletter nicht zu hoch auf den Baum. Und so können wir es uns vielleicht ein bisschen vorstellen. Es geht bei diesem Bild, wie gesagt, nicht um moralischen Willen. Es geht nicht darum, also doch, es geht natürlich um moralischen Willen, aber wenn du deinen Vater fragst, darf ich schaukeln oder soll ich Dreirad fahren, dann geht es bei dieser Entscheidung nicht um Moral. Weil das ist beides in Ordnung, das ist beides gut. Die Moral kommt ins Spiel bei dem Pool. Da sagt Gott nämlich, nein, stopp, bei dem Pool musst du Stopp machen, weil da spielst du mit dem Tod. Ich will nicht, dass du stirbst. Und bei dem Baum genauso. Ich will nicht, dass du runterfällst. Lass das. Dieses Bild soll euch ein bisschen verdeutlichen, dass es Gott nicht unbedingt um ein Was geht in eurem Leben, was mache ich, solange es moralisch gut ist und göttlich ist, sondern wie. Gott geht es nicht um dein Was, sondern um dein Wie. Das heißt nicht, dass ich mir keine Gedanken über meine Berufswahl machen sollte. Das heißt nicht, dass ich mir keine Gedanken bei meiner Partnerwahl machen sollte. Das heißt nicht, dass ich meine Lebenswege nicht überdenken sollte. Oder meine Talente und meine Veranlagungen ignorieren sollte. Wie wir das alles behandeln, da kommen wir gleich noch zu. Wie kann ich denn jetzt weise entscheiden? Aber in erster Instanz ist es für Gott erstmal wichtiger, wie du etwas machst, anstelle von was du machst. Und ich zitiere noch ein zweites Mal das Buch, da ist das wunderbar zusammengefasst. Die Entscheidung, in Gottes Willen zu leben, ist keine Entscheidung zwischen Medizin und Jura. Es ist die tägliche Entscheidung, ob wir nach Gottes Reich streben oder nach unserem eigenen. In anderen Worten, kultiviere ich meine göttlichen Wurzeln, die guten Wurzeln, oder kultiviere ich die verdorbenen Wurzeln, die kaputten Wurzeln? Okay, wie werde ich jetzt weise, um gute Entscheidungen zu treffen? Die Frage ist ja eigentlich immer noch im Raum. Und dazu kommt jetzt dein persönliches Navi. Das passt natürlich auch wunderbar zum Marathon. Gut, beim Marathon weiß ich nicht, ob du dann Navi brauchst. Aber theoretisch, ja, wenn man joggen geht, hat man vielleicht was auf der Uhr oder auf dem Handy, einen Weg oder so. Auf jeden Fall Navi. Jetzt müssen wir alle T-Rubler die Klappe halten, weil ihr habt das hoffentlich noch im Kopf. Wer hier weiß, was Navi auf Englisch heißt? Oh, das tut weh als Englischlehrer. Navi auf Englisch, Joram. GPS, danke. Navi heißt auf Englisch GPS. Und wir wollen uns jetzt unser persönliches GPS angucken. Wie lebe ich göttlich verwurzelt? GPS. Ist jetzt Englisch, weil dann funktioniert es nur. Also man könnte noch Gruppe und Peten und Schrift oder so. Aber das ist jetzt auf Englisch Group Prayer Scripture. Das ist unser Navi. Was heißt das? Group. Auf anders, auf Deutsch gesagt, Ratschlag. Also meine Gruppe. Die Leute um mich rum. Nicht irgendwelche Leute, logischerweise. Weil wir wollen ja Gottes Willen ergründen. Und deswegen muss ich Gottes Kinder fragen und um Rat bitten. Dazu gibt's natürlich auch ein paar Bibelverse, zum Beispiel fast alle, ich glaube alle, die jetzt gleich kommen, sind in den Sprüchen, weil die Sprüche immer wieder vom Ratschlag reden. Zum Beispiel in Sprüche 1, Vers 5 steht, wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, lasse sich raten. Aber in Sprüche 12, Vers 15, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. In Sprüche 15, Vers 22 steht, wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Und in Sprüche 19, Vers 20 steht, gehorche dem Rat und nimm die Zurechtweisung an, damit du künftig weise bist. Ganz zentral, wenn ich wissen will, was gut für mein Leben ist, was ich für Entscheidungen treffen soll, dann sollte ich die Personen in meinem Leben fragen, die sowohl mich kennen, als auch Gottes Willen. Die wissen, was gut ist, die wissen, was in Gottes Wort steht und die kann ich nach Rat fragen. Das ist das, was uns die Sprüche sagen. Dann haben wir das P, Prayer, Gebet. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, beten, das ist ja irgendwie in jeder Andacht kommt immer, ja, du musst beten. Natürlich. Wofür bete ich denn? Um göttlich verwurzelt zu leben. Wie kann ich denn mein Gebet gestalten, um weise zu werden, um gute Entscheidungen zu treffen? Und hier sind einfach mal 2, 3 Vorschläge. Du könntest zum Beispiel für ein offenes Herz und Verstand bitten, wenn du deine Bibel liest. Für manche von uns ist das selbstverständlich, für andere überhaupt nicht. Aber wenn ich das Wort Gottes aufschlage, dann ist es echt gut, Gott zu bitten, mir sein Wort zu entschlüsseln, damit ich sein Wort auch verstehen kann. Oder ich könnte, ganz simpel, um Weisheit beten. Das geht eigentlich so ein bisschen Hand in Hand mit dem da drüber, weil die Weisheit kriege ich ja dann letzten Endes aus dem Wort Gottes. Und dann wäre vielleicht noch eine Idee, ich könnte für Vertrauen beten, ich könnte für Gehorsam beten, ich könnte für Demut beten, ich könnte für Belehrbarkeit beten. Das sind Schlagwörter, die ganz viel mit Weisheit zu tun haben. Gott vertrauen. Weiser wird's nicht mehr, als Gott zu vertrauen. Gehorsam zu sein, Demut zu haben und belehrbar zu bleiben. Also dein Stolz nicht übergriffig werden zu lassen. Zu gucken, ist mein Stolz vielleicht eine dieser Wurzeln, mit der ich zu kämpfen habe? Ist das vielleicht etwas, das ich zu behandeln habe? Das ich mit Jesus angehen muss? Wo ich ganz neu sagen muss, Jesus, ich möchte in dir leben. Ich möchte durch dich leben. Ich möchte für dich leben. Und dann von GPS noch das S, die Scripture, Gottes Wort, die Bibel. Das ist, glaube ich, für jeden hier einleuchtend, warum das sinnvoll ist. Wir haben heute Morgen, wir haben gestern Abend schon diesen Vers zumindest angeteasert bekommen in Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also eigentlich hätte ich am liebsten mit Gottes Wort angefangen, aber dann hat es SGP geheißen, aber das ist jetzt halt so. Gottes Wort, das ist total zentral für dieses Thema. Wenn ich nicht weiß, was in Gottes Wort steht, keine Chance. Keine Chance, weise Entscheidungen zu treffen, wenn ich nicht weiß, was in Gottes Wort steht. Da hilft mir meine Intelligenz nichts. Und dann verstehe ich auch den Rat meiner Freunde nicht mehr. Den finde ich dann komisch. Oder übertrieben. Ich muss wissen, was in Gottes Wort steht. Und das ist eigentlich alles, was du brauchst, um gute und weise Entscheidungen zu treffen. Zeichen sind toll. Eindrücke, wunderbar. Übrigens Eindrücke, die wirst du wahrscheinlich vermehrt bekommen, wenn du Gottes Wort kennst und wenn du im Gebet bist. Weil dann, wie der Vers hier in Römer 12 auch sagt, verändert sich dein Denken mehr und mehr. Und dazu kommt Gottes Heiliger Geist. Und das ist alles wunderbar. Eindrücke und Zeichen und Bibelverse, die in dein Leben sprechen. Aber lass dich nicht verunsichern von anderen, wenn du von anderen Christen hörst, was für wunderbare Wunder und Zeichen sie erleben. Denn das ist nicht zentral für Weisheit, für keinen Christen. Um Weisheit zu bekommen als Christ, als Kind Gottes, muss ich sein Wort kennen, sollte ich zu ihm reden und am besten rede ich auch noch mit all denjenigen oder den einigen wenigen in meinem Leben, die ihn und mich auch kennen. Und jetzt ist zum Abschluss natürlich die Frage, wo stehst du bei dem Ganzen? Was von dem, was du jetzt gehört hast, möchtest du vertiefen? Wo siehst du an deinen Wurzeln ganz viel Pflegebedarf? Und das muss dich gar nicht umhauen, weil diese Wurzel, das ist ja das, was wir jetzt die letzten Tage immer wieder gehört haben, das darfst du ja mit Jesus angehen. Es ist ja nicht so, dass du dich da jetzt im Garten abrackern musst, was völlig hoffnungslos wäre, sondern das darfst du in Jesus, durch Jesus und für Jesus machen. Oder wo brauchst du Vergebung? Wo gibt es vielleicht Entscheidungen, die du getroffen hast in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wo du sagst, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, wenn ich jetzt in Gottes Wort gucke, dann merke ich eigentlich, das war definitiv gegen Gottes Willen. Wo brauche ich ganz neu Vergebung? Und dann die letzte Frage, was möchtest du mit Jesus neu angehen? Und ich hoffe, das macht dir Hoffnung, dieser Satz, diese Frage. Was möchte ich mit Jesus neu angehen? Das ist eine Chance. Das ist eine geniale Chance. Diese JK, du hörst so viel Gutes, so viel Zusammenhängendes. Und hoffentlich schreibst du sogar mit. Und dann ist die Frage, was möchtest du mit Jesus neu angehen? Wo merkst du, da muss ich umdenken, da muss ich neu denken, da muss ich neu lernen zu denken. Da muss ich mein Denken umändern lassen von Gott. Und mit diesen Fragen schließe ich schon. Vater, wie gut ist es zu wissen, dass du ein souveräner Gott bist, der alles in der Hand hat. Und weil du souverän bist, dürfen wir uns auf das konzentrieren, was du uns geboten hast. Nicht, weil du Spaß daran hast, uns zu quälen oder zu foltern, sondern weil dein Wort, deine Gebote, das, was du uns sagst, gut für uns ist. Wir möchten auf dich hören und wir möchten dein Wort verstehen. Wir möchten lernen, so zu denken, wie du denkst. Und ich möchte dich bitten für jeden, der hier im Raum sitzt, dass wir das ganz neu mit dir angehen dürfen. Dass wir das in dir leben dürfen, dieses GPS-System, dass wir mit dir zusammen dein Wort angehen und dich verstehen, deinen Wille entdecken dürfen. Und gleichzeitig schenk uns ein Herz, das all das für dich macht. Wir möchten dich wirklich bitten, dass wir alles, was wir entscheiden, was wir denken, dass wir das für dich machen dürfen und dass wir dadurch unsere Beziehung zu dir noch viel tiefer bekommen dürfen, aber vor allem dir die Ehre geben. Und jetzt segne bitte diesen Abend, segne alle Gespräche, sei du der Mittelpunkt in allem, was wir tun. Und lass uns nicht dich aus dem Mittelpunkt rücken. Danke für alles Gehörte Bitte segne du alles, was du in den letzten Tagen und heute und jetzt gerade gesprochen hast. Danke. Amen.